Saar Crime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Danielle Deckert. Hallo Freundinnen.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zur keine Ahnung wievielten Folge Saar Crime. Wobei ich
40?
Keine Ahnung.
Ich habe heute eine Erinnerung gekriegt von vor 3 Jahren.
Oh ja, ich
von Folge
ja,
12.
Ja.
Dann dachte ich so, ach du Scheiße, wir bei machen Facebook. Das echt schon ganz schön also lange.
Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, ich bin bei Facebook. Das war eher das Irritierende im Ganzen.
Ja, genau, Faden verloren. Was
42.
Machen wir hier?
42.
Oh.
Es ist Folge 42.
Ich denke, heute gibt's ganz viele Antworten auf wesentliche Dinge im
Leben. Auf jeden Fall. Es gibt zuallererst eine Antwort auf eine Frage, die wir uns in der letzten Folge gestellt haben. Nämlich, da ging es um Kängurus. War das die letzte oder die vorletzte?
Nee, das war die letzte, ja.
Ist schon lange her wieder.
Und Danielle hat behauptet, wir hätten schon alles darüber erzählt und gesprochen. Ja, weil
natürlich.
Weil ich wissen wollte, glaube ich, was Kängurus essen.
Mhm.
Das haben wir
genau.
nämlich noch nicht
Das haben wir
erklärt.
Überhaupt nicht besprochen.
Aha.
Ich habe die Folge nämlich nochmal gehört. Es war, glaube ich, Folge 4 oder 3. Also sehr, sehr, sehr früh ist eine grandiose Folge. Und zum einen erzählen wir tatsächlich nur, ja, ich kann die jedem empfehlen. Der Ton ist nicht so gut wie jetzt, aber es ist trotzdem eine gute Folge. Die Folge heißt, wie alt werden eigentlich Kängurus? Und genau darüber reden wir auch. Alles andere fällt eigentlich weg. Es ist, wir reden unglaublichen Blödsinn über die Hohlerde.
Okay.
Ja. Also die Unterhaltung ist null wissenschaftlich. Es geht, wir googeln kurz, wie alt Kängurus werden.
Mhm.
Weil damals auch
das
ein
Känguru
im Nordsaarland.
Wie alt werden Kängurus?
Ich glaube, das war 3 bis 6 Jahre oder sowas. Und
okay.
Letztes Mal haben wir
älter.
Ja, aber das war diese kleine Wallaby-Känguru
okay.
So, die kleine Sorte. Und letztes Mal haben wir drüber gesprochen, wie man die hält und dass man sie kaufen kann für 300 Euro. Oder
und
so.
Was esse ich jetzt?
Was sie essen?
Ich
ein Grünzeug. Hab ich doch letztes Mal schon gesagt. Grünzeug essen Kängurus.
Und Schnapspralinen.
Das Känguru, darüber ging es auch, um Marc-Uwe Kling und die Hohlerde.
Also haben wir auch über dieses, wie macht das Känguru-Lied gesprochen?
Nee.
Das ist ganz fantastisch, das spiele ich euch später vor und ich pack's in die Saar Crime Playlist, wo schon ewig nichts mehr passiert ist. Also wenn ich es finde, dieses Lied, dann packe ich es da rein.
Dann müssen wir es nochmal verlinken.
Wie macht das Känguru? Das ist super groovy,
okay.
Ist ein Kinderlied, aber es ist ziemlich gut.
Das ist mir vollkommen unbekannt, aber ja.
Das wird sich ändern.
Und dann habe ich die Folge gehört und danach habe ich mir mal nochmal unsere alten Folgenbilder angeguckt und so. Und dann war ich sehr beseelt und fand das sehr schön.
Ja, und also ich meine, wenn wir vor 3 Jahren die Folge 12 gemacht haben, dann machen wir ja seit 4 Jahren den Podcast.
Ja.
Ja.
Das ist schon wild. Das ist wild.
Das ist super wild, weil ich habe schon mal erwähnt, dass ich noch nie in meinem Leben was so lang weitergemacht habe.
Hahaha. Voll schön.
Ich glaube, ich auch nicht.
Wie lang fährst du Rollschuh?
3 Jahre, glaube ich. Also der Podcast ist älter als meine Rollschuhkarriere.
Krass.
Ja.
Nice. Außer in die Schule gehen, aber das
ja,
habe ich nicht freiwillig gemacht.
Ich wollte gerade sagen, das macht ja nie. Oder arbeiten oder so.
Ja.
Das ist längste freiwillige Angelegenheit.
Mhm.
Und das ist mir immer noch ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Oh. Auf jeden Fall.
Apropos ein inneres Blumenpflücken. wie alle wahrscheinlich mitbekommen haben, war gestern hier Saarbrücken außer Rand und Band wegen Fußball. Und es gab am Rande eine wunderbare Geschichte und eigentlich ist auch nur die Überschrift lustig. Ich lese dir euch vor.
Okay.
Ich war auf dem Weg zum Rückentraining, dann schenkte mir ein Unbekannter sein FCS-Ticket.
Das ist die Überschrift?
Ja.
Okay.
45 Minuten vor Anpfiff des DFB-Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Unser Autor aß in der Innenstadt gerade eine Currywurst, als ein Unbekannter ihm sein Ticket schenkte. Über ein erstaunliches Geschenk und Stadioneindrücke eines Nicht-Fußballfans. Ja, ich lese weiter.
Erzählt er jetzt das ganze Spiel?
Nein.
Oh Gott sei Dank.
Also Saarbrücken hat verloren. Also.
Spoiler.
Kein Spoiler, das war gestern.
Ein langer Arbeitstag neigte sich dem Ende entgegen, als ich am Dienstagabend gegen 20 Uhr, wie lang arbeitet der Mann, das Büro verließ. Auf dem Weg zum Rückentraining, das wenig später beginnen sollte, wollte ich mich in der Saarbrücker Innenstadt noch schnell bei einem bekannten Imbiss stärken. Ich nehme an, die Diskontoschenke oder Kalinski?
Ich nehme an, es war es Kalinski.
dass ich einem ziemlich einfältigen Training auf einer Fitnessmatte den Vorzug vor einem historischen Pokalabend in der ARD gab, verrät schon einiges über meine Begeisterung für den Fußball im Allgemeinen und den ersten FC Saarbrücken im Besonderen. Was für ein Satz!
Ich muss aber da auch kurz noch ein Not-so-Fun-Fact droppen, der mir auch unbekannt war. Nämlich hat der FC Saarbrücken seit 1992, also seit 32 Jahren, nicht mehr gegen den ersten FC Kaiserslautern gewonnen.
Mhm.
Also sie haben auch nicht so oft gegeneinander gespielt, weil sie nicht...
Weil seit 32 Jahren nicht mehr.
Nee, aber... Da gab es schon das ein oder andere Spiel, das finde ich schon krass.
Das ist schon krass. Ja. Wahrscheinlich war keiner, der jetzt gestern gespielt hat, damals schon geboren.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Puh.
Naja, als Schüler vor 30 Jahren war ich mal einige Jahre glühender Fan von Bayer Leverkusen, was nach Ansicht meiner Klassenkameraden nicht gerade für großen Fußballsachverstand sprach. Heute wäre ich nicht mal in der Lage, 5 Spieler des FCS aufzusagen.
Ich auch nicht.
Ja, gut.
Als ich bei besagtem Imbiss kurz nach 20 Uhr gerade meine Currywurst verdrückte, sprach mich ein mittelalter Mann von der Seite an. Gehen Sie gleich in den Ludwigspark.
War es ein mittelalter Mann oder war es ein mittelalter Mann?
Ich hoffe, es war ein mittelalter Mann.
Alter, Freund.
Ja, der sich mit seinem mittelalterlichen Sportalmanach schon die Ergebnisse angeguckt hat und hat dann gemerkt, oh scheiße, die verlieren ja, da brauche ich nicht hinzugehen.
Schaut ihr auch das Spiel mit der Schweineblase? Okay.
Ein mittelalter Mann, nicht ein mittelalterlicher Mann. Nein, sagte ich, und ich räume freimütig ein, was ich in diesem Augenblick dachte. Halt mir kein Gespräch über den FCS. Es interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe. Doch der Mann ließ nicht locker. Wollen Sie das Spiel schauen gehen? Ich gebe Ihnen meine Karte. Er holte einen Ausdruck hervor. Warum wollen Sie das tun? Fragte ich. Ich bin krank, ich habe Fieber.
Oh Gott.
Der Mittelaltermann ist aus dem Mittelalter hierher gereist und hat direkt eine Seuche bekommen. Ja.
Ich kann nicht, ich habe Lepra bekommen.
Ich habe Fieber. Es war ein Sitzplatz auf der Haupttribüne, der ihm wegen der Dauerkarte zustand. Der Mann fragte nicht nach Geld und ich hätte ihm auch keins gegeben.
Gar keinen Bock, da hinzugehen.
Aber weil ich das für möglich hielt, dass dies genauso gut ein verspäteter Aprilscherz sein könnte, irgendein ticketähnlicher Ausdruck, mit dem ich die Ordner beim Einlass zum Stadion lauthals auslachen würden. Er drückte mir den Ausdruck in die Hand und verschwand mit der Bemerkung, er müsse Abstand halten, er wolle mich ja nicht noch anstecken. Probieren kannst du es ja mal, dachte ich und schwänzte das Rückentraining.
Er hat nur keine Lust aufs Rückentraining.
Ich habe auch, glaube ich, so oft wie jetzt noch nie Rückentraining gesagt.
Ich glaube, mit Currywurst im Bauch kann man auch nicht gut Rückentraining machen.
Als der Ordner am Stadioneinlass meine Eintrittskarte scannte, sein Gerät grün leuchtete und im Stadion, als ich auf dem Weg zu meinem Platz war, gerade das Steigerlied aus tausenden Kehlen ertönte, stellte ich sich erstmals so etwas wie Pokaleuphorie ein. Jeden Ballgewinn, jede Torhüterparade und jede Chance des FCS beklatschte ich. Ich merkte, welches Gemeinschaftserlebnis ein solches Spiel über unterschiedliche soziale Schichten hinweg auslösen kann. Ich fragte mich, was es den Leuten gibt, wenn sie verbotenerweise Feuerwerkskörper oder Rauchbomben zünden oder ganze Fankurven scheiß Kaiserslautern oder scheiß Saarbrücker Hurensöhne krölen, den Schiedsrichter oder gegnerische Spieler aufs Übelste beschimpfen. Ich finde es so etwas abstoßend und ich fragte mich, wie mein Ticketschenker das wohl gefunden hätte. Das Ergebnis der Pokalnacht ist bekannt, zum Spielverlauf alles gesagt. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof über den Rodenhof malte ich mir gedanklich aus, wie ich bei einem Einzug des FCS ins Pokalfinale wohl noch in Jahrzehnten von diesem denkwürdigen Abend erzählt hätte. Und ich dachte dankbar an den guten Menschen vom Imbiss, der mir dieses Erlebnis ermöglicht hat. Gute Besserung.
Oh,
von uns auch.
Gute Besserung auf jeden Fall.
Ah, okay. Ja, hat vielleicht gedacht, es ist ein Wink des Schicksals. Ein völlig Fremder schenkt ihm das und dann passiert irgend so was ganz Verrücktes und es ist wie so im Film.
Ja, ist ja auch ein bisschen so.
Er ist quasi wie eine Prinzessin, die fast ihren Schuh beim Ordner
plötzlich
verliert.
FCS.
Ja. Aber es scheint ihm ja auch jetzt nicht so schlecht gefallen. Nee,
also bis auf die Beschimpfung.
Bis auf die Beschimpfung, ja gut, das verstehe ich. Das finde also ich blöd.
Weird. Ich kann durchaus verstehen, dass man auch gerne mal auf die Fresse schreit.
Ja, aber weiß nicht. Es gewinnt doch am Ende eh einer. gut.
Kann außer ausgehen. Es ist unentschieden.
Nee, ich glaube, ach so, nee, doch, da, kann das unentschieden ausgehen? Nee,
ach so,
ne?
Okay.
Ja. Das geht bei so bei sowas mit gespielt um den Sieg.
Yes, ist Maria. Naja, gut.
Ich hab, gut, es geht um den Pokal. Also es muss,
stimmt,
jemand,
es muss
gewinnen,
jemand gewinnen, ne? Sonst geht es ja nicht weiter.
Das ist ein Pokalspiel.
Ja, ach.
Ja.
Ich hätte es ja irgendwie auch. Ja, mir ist das alles eigentlich egal, aber wie wir heute schon kurz erwähnt haben, ich hätte es ihnen schon ein bisschen gegönnt, aber war halt jetzt nicht so.
Also ich glaube, ich wäre auch nicht, wenn mir jetzt jemand eine Karte geschenkt hätte, alleine ins Stadion gegangen.
Zu 100% nein. Aber mir hätte auch keiner eine geschenkt.
Also ich war ja beim Spiel gegen den FC Bayern München im Stadion.
Echt? Hm. Das wusste ich gar nicht.
Und das war schon auch cool. Also das war...
Aber nicht alleine.
Nein, ich war nicht alleine.
Das ist so witzig, aber so alleine ins Stadion gegangen.
Und das... Ja, also ich kann das schon verstehen irgendwie, dass man das spannend findet oder unterhaltsam findet. Aber es ist auch, glaube ich, unterhaltsamer, wenn man vor Ort ist. Also ich würde es mir nicht im Fernsehen angucken. Aber ich habe auch von dem Spiel nicht so richtig viel, da nicht so richtig viel zugeguckt.
Das die ganze Zeit mit beschäftigt, so laut Hurensöhne zu.
Genau. Scheiß Bullen. Das hat mir Spaß gemacht.
Also ich habe noch was dazu Passendes, weil offensichtlich hat jemand nach dem Spiel, als Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hat, im März oder so.
Ja, das war, glaube ich, vorher? Das davor.
Ja, genau, stimmt, das war das.
Das Viertelfinale.
Vor dem jetzt, ja. Hat jemand bei eBay ein Stück des Siegerrasens aus dem Ludwigspark verkauft? Und ich zeig euch mal ein Bild, also...
Was? Einfach ein Glas Wasser?
Nee, es ist halt einfach okay. Ein Stück Dreck mit einem Grashalm. Es ist wirklich ein bisschen
armselig. Der Siegerrasen, genau. Vor allem.
Ja, ich meine, das hätte funktionieren können vielleicht, wenn gestern gewonnen worden wäre.
Mhm.
Hier ist erst in diesem Artikel bei SOL relativ viel von dem Spiel, bla bla bla. Ein Tag nach dem spektakulären FCS-Sieg, also gegen Mönchengladbach, findet sich über das Portal Kleinanzeigen inzwischen eine besonders kuriose Anzeige. Unter der Überschrift Rasen Original FC Saarbrücken Stadion übergeben vom Stadionordner offeriert ein Anbieter aus Baden-Württemberg, wie er selbst schreibt, zwei Halme und Erde des DFB-Pokal-Viertelfinalsiegerrasen.
Vor allem auch die Vorstellung, wie ein Ordner ihm wortlos einfach Gras in die Hand drückt.
Nee, ich hatte das ihm in den Kopf geworfen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wahrscheinlich war der frech und hat einfach nur ein Stück Gras in die Fresse gekriegt.
Vielleicht. Der Preis für das Rasenstück ist laut Anbieter Verhandlungssache. Zudem ist laut der Kleinanzeige der Versand möglich. Ob es sich bei dem Angebot wirklich um Teile des Rasens aus dem Ludwigsparkstadion in Saarbrücken handelt oder ob das Ganze vielleicht eher ein Scherz ist, können wir an der Stelle nicht beurteilen. Ja, also wir packen das Bild zu den Bildern bei Insta unter saarcrime.podcast.
Mhm.
Es ist wirklich einfach ein Stück Dreck mit einem Grashalm oder vielleicht auch zwei. Ich glaube, es sind zwei. Und das, ja, es würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren, ob das jemand gekauft hat, aber eigentlich
auch
ist
nicht.
Es mir zu aufwendig nachzugucken.
Aber eigentlich auch nicht.
Eigentlich auch nicht. Ja.
Ich versuche mir irgendwie eine gute Überleitung auszudenken, was ich euch jetzt Lustiges erzählen könnte, aber ich...
Du kannst ja noch kurz überlegen, wir machen noch so kurz Hausmeister-Service.
Oh, was denn?
Mit der E-Mail-Adresse vielleicht.
Ach so, die wir jetzt bald haben.
Ja, also die ist schon eingerichtet.
Ja.
Man kann schon was hinschicken, nur von uns liest noch keiner. Aber sobald dieser Podcast ans Netz geht,
ist die E-Mail-Adresse.
Also das heißt, man kann uns, falls man kein Instagram hat, gerne an post@saarcrime.de schreiben.
Genau.
Ja. Möglicherweise antwortet jemand.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, ich lese das.
Mhm.
Wenn mir irgendjemand Quatsch schickt, das kriege ich raus. Also
krieg erst mal raus, wie man das E-Mail-Postfach einrichtet.
Ja, das kriegen wir.
Dazu habe ich aber eine sehr gute Überleitung jetzt.
Oh, ausgezeichnet.
In meinem Fall geht es um eine Postkarte.
Ach, verdammt. Zack.
Post@saarcrime.de.
Genau. Postkarten schickt uns bitte keine.
Außer sie sind sehr... Nee, Fotos von Postkarten. Danke.
Auch das nicht.
Eine kuriose und gleichermaßen amüsante Postkarte hat am Mittwochmorgen die Dienststelle des Polizeireviers Rastatt erreicht. Heißt es Rastatt? Rastatt?
Keine Ahnung.
Der derzeit wohnsitzlose Absender hat hierbei eine ungewöhnliche Art der Kontaktaufnahme gewählt und sich in höflicher Schriftform darüber erkundigt, ob denn gegen ihn aktuell Haftbefehle oder Vorladungen bestünden. Für den Fall eines unausweichlichen Dates hat der 43-Jährige gleich seine telefonische Erreichbarkeit sowie seine E-Mail-Adresse niedergeschrieben. Bei einem Blick in die Fahndungsdatei hat sich dann aber gezeigt, dass der Postkartenschreiber kein unaufschiebbares Intermezzo zu befürchten hat. Die Polizei begrüßt derartig kreative Initiativen der Kommunikation, stellen sie doch im Fall der Fälle eine wesentliche Erleichterung der Aufenthaltsermittlung dar. Für mögliche Nachahmer oder wer sich durch die Kontaktaufnahme der anderen Art inspiriert fühlt, darf sich gerne über nachfolgenden Link an eine Polizeidienststelle seiner Wahl wenden. Den Link könnt ihr euch jetzt denken, ihr könnt auch einfach Polizeidienststelle, wo auch immer ihr gerade wohnt, googeln und dann findet ihr die Adresse, wo ihr Postkarten hinschreiben könnt.
Das hätte der Mann, den wir auch in einer sehr, sehr frühen Folge hatten, der ein Jahr untergetaucht war, weil er dachte, er wird von der Polizei gesucht, wo sich dann rausgestellt hat, er wird überhaupt nicht gesucht, hätte es vielleicht auch mal gemacht.
Ja, dann
ich habe übrigens sogar ein Foto von der Postkarte.
Oh, perfekt. Wir haben sehr diesmal hervorragendes Bildmaterial.
Ja. Und er hat geschrieben, Moin Polizeiteam Rastatt, mein Name ist zurzeit ohne festen Wohnsitz, E-Mail-Adresse. Falls für mich noch offene Haftbefehle oder Vorladungen bestehen, erreichen Sie mich unter folgenden Rufnummern.
Er hat sogar mehr Rufnummern.
Ja, zwei.
Okay.
Mit freundlichen Grüßen.
Das ist irgendwie süß.
Ja.
Und auf der Postkarte sind Kühe, die auf kleinen Hügeln draufstehen.
Oh, okay.
Hä? Okay, ja, das ist spektakulär.
Schön. Das ist schön.
Ja, finde ich auch süß.
Ja.
Ja. Apropos süß, ich habe auch was Süßes.
Sehr.
Erweitertes Saarland.
Ja.
Nee, okay, ich kann die Überschrift nicht vorlesen, sonst greife ich vor. In England hat eine ältere Dame am Straßenrand ein Igelbaby aufgenommen, von dem sie dachte, es sei verletzt. Kennst du den Fall?
Okay. Ich kenne den Fall nicht.
Sie legte den Igel vorsichtig in eine Kiste, um ihn sicher und warm aufzubewahren, sorgte sich aber, als sie nach mehreren Stunden feststellte, dass sich das arme Tier überhaupt nicht bewegt und nichts von dem Katzenfutter gefressen hatte, das sie ihm bereitgestellt hatte. Sie brachte es dann zu einer Tierklinik in Cheshire, England, in der Hoffnung, dass der Tierarzt dem armen Kleinen helfen könnte. Dort stellte man fest, dass das arme Ding gar kein Igel war. Es war ein Bommel, die wohl irgendjemand von seiner Strickmütze gefallen ist. Der Bommel geht dementsprechend dank der Pflege und den Umständen entsprechend gut.
Aber also man muss...
Wie schlecht kann man denn sehen?
Es sieht schon, schon ein bisschen igelig aus. Oh,
wie viele Fotos haben wir denn diesmal? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, die sieht tatsächlich igelig aus.
Aber ich war mir nicht sicher, ob es die Bommel oder der Bommel heißt.
Der Bommel, oder?
Ja, weil im Artikel ist die Bommel, deswegen bin ich gerade drüber gestolpert. Hm.
Wahrscheinlich ist saarländisch der Bommel und in Wirklichkeit die.
Die Bommel.
Die sieht wirklich aus wie ein Igel. Aber okay.
Aber sie hat, die muss das doch angefasst haben.
Ja, aber vielleicht so mit so Handschuhen oder irgendwas, weil man soll doch Igel nicht anfassen, weil die Flöhe haben. Hm.
Frau bringt Mützenbommel zur Igelaufzuchtstation. Eine Nacht lang, ich habe hier noch einen anderen
Artikel.
Eine Nacht lang versuchte eine Engländerin, einen Igel aufzupäppeln, den sie gefunden hat.
Bestimmt alle zwei Stunden aufgestanden, um ihn zu füttern.
Ja.
Oh Gott.
Das Igelbaby.
Das ist wirklich außerordentlich zauberhaft. Uiui. Oh, womit machen wir denn jetzt weiter? Ich habe überhaupt keine gute Überleitung,
also
oder?
Meine gute Überleitung wäre die verdächtige Beobachtung und harmlose Erklärung.
Ja, sehr das gerne. Ist gut.
Das und ich will das mit Fiesta noch.
Ja,
das stimmt auch. Fiesta, ich habe auch noch mindestens drei Dinge.
Fiesta ist nicht gleich Fiesta, kommt auch noch. Das ist quasi ein Cliffhanger innerhalb der Folge.
Fiesta, Fiesta.
Als am Donnerstag, 28.05.2021, eine Bielefelderin bei der Leitstelle der Polizei anrief und eine verdächtige Beobachtung schilderte, wurden rasch umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Rund 4 Stunden später gab es eine Entwarnung für alle Beteiligten. Im Bereich Löllmannshof hatte die Zeugin gegen 14.50 Uhr gesehen, wie ein weißer Daimler mit 2 Personen angefahren kam und anhielt. Als beide Personen ausstiegen, verschlug es der Bielefelderin den Atem, denn eine Person stieg in den Kofferraum, während die andere sagte, dass dies die letzte Chance für ihn sei.
Oh.
Anschließend sei der PKW davongefahren. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei konnte der Fahrzeughalter zur Aufklärung beitragen. 2 Wochen zuvor hatte der Bielefelder das Fahrzeug gekauft und sich über ein Klappern im Bereich des Kofferraums geärgert. Um dem Geräusch auf den Grund zu gehen, hatte er eine Fahrt mit einem Kfz-Mechaniker unternommen, der schließlich in den Kofferraum gestiegen war, um während der Fahrt das Klappern im Kofferraum zu orten und später zu reparieren. Der Mechaniker, ein 45-jähriger Bielefelder, bestätigte die Geschichte des 21-Jährigen. Die Polizei betont ausdrücklich, dass sich die Melderin mit ihrem Anruf bei der Polizei richtig und gut verhalten hat, auch wenn sich die Beobachtung als harmlos herausgestellt hat.
Oh Mann, oh wie schön.
Ja. Du hast die letzte Chance, das Klappern zu finden, das hat sie wahrscheinlich schon nicht mehr gehört.
Naja gut, vielleicht hat er es nicht dazu gesagt. Hm. So. Ist ja wirklich nett.
Ja, ja, aber da hätte ich irgendwie auch ganz schön die Hosen voll gehabt, wenn ich das beobachtet hätte. Ja. So.
Gut, warum sollte das jemand machen, der gerade beobachtet wird? Ah ja, gut, aber man weiß.
Na, du weißt ja nicht, wie nah sie dran gestanden hat. Also vielleicht hat sie es ja auch irgendwie aus einer uneinsehbaren Ecke heraus
beobachtet. Aus dem Gebüsch.
Ja. Ich saß sie gerade zufällig mit ihrem Hörding sie im Gebüsch und hat's mit ihrem Abhörgerät.
Mal so leicht.
In Bielefeld. Mhm. Ja. Ich habe einen Fall, der für einen Beteiligten nicht gut ausgeht. Und zwar ist das eine Einsendung, die wir bekommen haben von meiner lieben Freundin Sonja. Hallo Sonja.
Hallo Sonja.
Hallo Sonja.
Es ist auch das erweiterte Saarland, nämlich Österreich. Eine Meldung aus dem Spiegel vom 6. März diesen Jahres. Es gab Fischfrikadellen und ein Gläschen Weißwein. Eine Kochshow.
Auch, ja. Okay,
eine Kochshow bringt den ORF in Bedrängnis. So. Man kennt das Format. In einer rustikalen Küche bereitet ein Fernsehkoch Spezialitäten aus der Region zu und spricht dabei nach Möglichkeit kräftig Dialekt. So geschehen auch in der Sendung Niederösterreich heute in der vergangenen Woche. Ein Gastwirt aus dem Ort Haslau bereitete faschierte Laberl zu, also Frikadellen, mit Fisch aus der nahen Donau. Dazu gab es Kartoffeln in einer reichhaltigen Soße, Salat und ein Glas Weißwein. Allerdings kam die Sendung offensichtlich nicht bei allen Zuschauern gut an, denn der ausstrahlende ORF sah sich am Dienstag zu einer Entschuldigung genötigt. Vergangene Woche haben wir köstlich kulinarisch einen Fisch verkocht, den sogenannten Frauennervling.
Oh. Das ist nicht das Lustige.
Doch, das finde ich schon ganz
lustig. Ja, das ist auch schon lustig.
Der
warum
ist aber
heißt
ganz
so.
Ja, das ist, ich weiß es nicht so genau. Es ist auch mit F, nicht mit V. Aber ich finde allein schon, dass der Fisch Frauennervling heißt, irgendwie sprechend. Der ist aber ganzjährig geschont, so wie alle Frauennervlinge. Dafür entschuldigen wir uns. Das hat der ORF nicht gesagt. Wir hatten diesbezüglich eine andere Information, sagte Moderatorin Claudia Schubert am Ende der Sendung. Zahlreiche österreichische Medien berichteten über den Fauxpas. Wie die Fischart in die Fernsehküche kommen konnte, ist demnach noch unklar. Auf der österreichischen Roten Liste der gefährdeten Tierarten wird der Frauennervling aufgeführt. In zahlreichen Landesfischereiverordnungen in dem Land ist er als ganzjährig geschont gelistet.
Upsi.
Ja, wir haben einen geschützten Fisch gekocht. Wahrscheinlich haben sie auch noch ganz lustig drüber gesprochen, das ist der Frauennervling.
Ja, ein Glas Weißwein.
Vielleicht haben sie ihn genau deswegen ausgesucht und gekocht, weil der so lustig heißt.
Ich fand es aber lustig, dass Frauennervlinge das ganze Jahr über geschont sind.
Ja.
Naja, man muss dazu sagen, Antonia hat uns den Fall angekündigt mit ein Fisch kommt zu Schaden.
Das stimmt. Weil normalerweise versuchen wir ja immer Fälle zu wählen, in denen niemand zu Schaden kommt. In diesem Fall
kam ein Fisch zu Schaden.
Kam ein Fisch zu Schaden.
Ja, mehr als zu Schaden eigentlich.
Ja, schwerer Schaden.
Schwerer Frikadellenschaden.
Ich könnte direkt noch was anschließen, wo noch niemand zu Schaden gekommen
das ist.
Aber
noch?
Ist, Ja, es hätte passieren können, wenn nicht Leute was gemacht hätten.
Okay.
So. Ich muss auch die, es nützt nichts, die Überschrift wegzulassen, weil es geht direkt so weiter. Ist eine Meldung vom 1. März, also top aktuell, und das war mir vollkommen unbekannt. Verdacht auf Arsen, Bibliothek der Saar-Uni sperrt Bücher.
Ah, doch, das habe ich auch mitbekommen, aber auch nur, weil ich meinen Lieblingssender WDR 4 gehört habe und tatsächlich mehrere Bibliotheken das gerade passiert.
Das passiert anscheinend gerade nicht nur bei uns. Mhm. Du hättest es auch auf sol.de lesen können.
Ja, also da ging es nicht um die Saar-Bibliothek,
sondern die, ja, verstehe. Auch die Universität des Saarlandes muss wegen Verdachts auf Arsenbelastung Bücher aus dem Verleih nehmen. Die Uni Bielefeld?
Genau.
Moment, Bielefeld.
Wo ist da, wo die Frau mit Abhörgeräten im Gebüsch sitzt?
Richtig. Hatte bereits zehntausende Werke sperren müssen. Wie viele Bücher im Saarland betroffen sind, ist noch unklar. Auch die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek in Saarbrücken prüft ihren Bücherbestand auf eine mögliche Arsenbelastung. Vorsorglich seien bestimmte Bücher vorerst nicht mehr ausleihbar, sagte eine Sprecherin. Dabei geht es um Bände aus dem 19. Jahrhundert mit einem grünen Einband. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet. Damit folgt die SULB der Universitätsbibliothek Bielefeld, die kürzlich 60.000 Bücher wegen Arsenverdachts aus der Ausleihe genommen hat.
Mhm.
Die Universität des Saarlands sichte und analysiere zunächst den Bestand, um abschätzen zu können, in welchem Umfang eine mögliche Arsenbelastung vorkommen könnte. Um wie viele Bücher es geht, war zunächst unklar. Zunächst sollen die Warnhinweise der Uni Bielefeld gelten. Demnach komme es bei den Büchern mit Grünschnitt zu einer Gefährdung kommen, wenn diese etwa angefasst und die Finger zum Umblättern mit der Zunge angefeuchtet werden.
Ja, eklig. Wer macht das denn?
Name der Rose.
Ja.
Zudem könnte arsenhaltiger Staub eingeatmet werden oder durch das Anfassen in die Augen geraten. Im Regal stehende Bücher gelten demnach als unbedenklich. Ja gut, wenn man sie nicht anfasst. Laut Mitteilung der Bibliothek Bielefeld kann das giftige Arsen in grünen Farbstoffen vorkommen. Daher würden Bücher aus der Zeit mit grünen Einbänden überprüft. Wie viele Bücher betroffen sind? Vermutlich weniger als 10%. Wobei, das finde ich, ist auch gar nicht mal so wenig.
Und also haben die das jetzt gerade akut rausgefunden, weil jemand seinen Finger angeleckt
hat? Das steht hier leider nicht. Also wer ist nach Angaben des Deutschen Bibliotheksverbandes ist das Problem seit längerem auch in anderen Bibliotheken bekannt. Mhm. Wahrscheinlich hat sich das rumgesprochen. Irgendwem ging es vielleicht mal ein bisschen schlecht, nachdem er mit grünen Büchern hantiert hat. Und dann hat man nochmal der Name der Rose gelesen und festgestellt, aha, da war doch was mit Arsen im Papier.
Hm. Was passiert, wenn du Arsen ablutschst?
Arsen ist, glaube ich, ein Nervengift auch. Ah. Also es ist halt giftig einfach.
Ja, es ist ein extrem qualvoller Tod.
Ja, wenn man zu viel, aber man kann sich gegen Arsen auch selber abhärten, indem man es in kleinen Mengen zu sich nimmt. Das heißt, wenn jemand immer nur ein bisschen liest und seine Finger ableckt, ist er irgendwann immun gegen
Arsen. Oder man liest einfach und leckt
Arsen.
Die Finger nicht ab. Das ist total möglich.
Das stimmt.
Das geht.
Aber man könnte auch Staub einatmen.
Ja, das ist blöd.
Ja,
ja, es gibt doch so kleine Fingerhütchen aus Gummi, mit denen man besser umblättern kann.
Also ich lenke auch meine Finger ab beim Umblättern.
Das finde ich immer beim Arzt so schlimm, wenn man beim Arzt sitzt und man sieht, oder auch, wo es den Lesezirkel dann so gibt.
Aber die fasse ich nicht und das finde ich auch eklig.
Dass es die überhaupt noch gibt seit Corona, finde ich so ein bisschen verrückt.
Hygienisch bedenklich. Aber was ist jetzt nochmal... Was haben sie in den Briefen verschickt?
Das Pulver.
Ja.
Antrag.
Wollte gerade Kallax sagen.
Hass. Nee, Antrag.
Okay.
Hier ein Kallax, du musst
es
aufbauen.
Und Asbest ist in den Häusern.
In den Häusern, genau. Und Arsen hat man wahrscheinlich benutzt. Früher dachte man ja, ganz viele Sachen sind gar nicht so giftig, wie sie sind.
Blei.
Hat man wahrscheinlich benutzt für die Farbe oder so. Mhm. Deswegen ist das in den grünen.
Ja, ja, lustigerweise, ich glaube, ihr hört den auch ab und zu, den Podcast Darwin gefällt.
Mhm. Ja.
Gab es ja auch eine Folge über das Grün, wo sie auch irgendwie jahrhundertelang diese giftige grüne Farbe benutzt haben für alles. Und das war hochgiftig. Und man hat auch gemerkt, dass die Leute davon krank werden. Die haben sich das an die Wände geschmiert und keine Ahnung was. Aber es war halt gerade trendy und deswegen haben sie es einfach weiter benutzt und
ja, genau, Blei in Quecksilber in Schminke und so weiter. Das hat man auch alles durch Schmerzen erst gelernt, dass das gar nicht.
Oder Radium in der Zahnpasta.
Heroin im Hustensaft.
Nicht die Finger ablecken.
Nee, bitte generell, bitte nicht. Auch bei ungiftigen Büchern, bitte nie, nicht, nein.
Eklig.
So, was gibt's dazu jetzt für eine gute Überleitung? Ich könnte euch die Fiesta-Geschichte
erzählen. Ja, bitte. Ich muss auch auf jeden Fall noch eins machen. Dann aber erst.
Ich habe nach der Fiesta-Geschichte ja auch noch einen alten Bekannten
ausgezeichnet.
Ja. Fiesta ist nicht gleich Fiesta.
Für super Überschriften.
Skurrile Fälle sind zwar selten und doch gehören sie irgendwie zum Berufsalltag eines Polizeibeamten. Mit einem besonders trolligen Fall musste sich eine Funkstreife des Einsatz- und Streifendienstes 1 aus der Kroner Landstraße am Montagmorgen, den 12.11.2007, also es ist schon wirklich ein Weilchen.
Da könnte man jetzt auch eine Postkarte hinschreiben.
Gegen 9.15 Uhr beschäftigen. Was war geschehen? Mit dem Anruf einer 36 Jahre alten Autobesitzerin aus der Jüdenstraße nahm die interessante Story ihren Anfang. Über den Notruf teilte die Göttingerin dem Lagezentrum der Polizeidirektion Göttingen zur Vorgeschichte mit, dass ein Bekannter von ihr regelmäßig mit ihrem roten Ford Fiesta vom Sündelweg aus in die Jüdenstraße fahren und das Auto dort auf einem Privatgrundstück abstellen und zur Arbeit gehen würde. Diesen Morgen muss jedoch irgendetwas schiefgegangen sein. Denn im Laufe des Morgens fiel der 36-Jährigen auf, dass es sich bei dem roten Ford Fiesta, mit dem ihr Bekannter gekommen war, gar nicht um ihren handelte. Alle Beteiligten konnten sich dies nur so erklären, dass der Mann im Sündelweg an zwei identisch aussehende rote Ford Fiestas geraten sein muss und sich ohne weiter darauf zu achten für den falschen entschieden hatte.
Aber du brauchst doch einen Schlüssel.
Anscheinend passte der Autoschlüssel des einen auch in die Schlösser des anderen Ford.
Was?
Bei der anschließenden Überprüfung fand die Funkstreife den Ford der 36-Jährigen wie vermutet an seinem alten Abstellplatz vor. Die 30 Jahre alte Eigentümerin des ausgeliehenen roten Ford hatte von dem Tausch noch gar nichts bemerkt. Und dennoch, Fiesta ist nicht gleich Fiesta.
Okay. Aber
wie geht das mit den Schlüsseln?
Also wenn wirklich der Zündschlüssel in beide Autos passt.
Und auch zum Aufsperren schon.
Dann würde ich mich vielleicht auch mal beim Händler beschweren. Oder bei Ford generell.
Ich glaube, ich habe da aber so Geschichten auch schon mal gehört. Und wenn das irgendwie so ein ganz altes Modell war, oder was heißt ganz alt, aber älter auf jeden Fall.
Also ich hatte mal an der Uni im Parkhaus eine Nemesis. Und zwar war das exakt dasselbe Auto wie meins, exakt mit demselben Müllberg im Auto. Und ich bin jedes Mal erschrocken, weil die Tür nicht aufgeht. Ja. Und dann dachte ich, oh nein, schon wieder. Also da hat aber der Schlüssel leider nicht gepasst.
Ja, was heißt leider? Ist ja vielleicht gut, sonst wärst du mit dem falschen Müllberg nach Hause gefahren.
Ja, aber ich
weiß nicht, ob das unbedingt zu meinem Nachteil gewesen wäre.
Identisches Auto, Müllberg, Ja, aber ich weiß nicht, wie das passieren kann. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwie gesehen irgendwo, dass halt jemand quasi mit seinem Türöffner-Knopfi auch ein anderes Auto aufmachen konnte.
Mhm.
Also ich glaube, es gibt ja auch so Universalfernbedienungen, mit denen irgendwie so verschiedene Sachen steuerbar sind. Vielleicht gibt es einen technikaffinen Menschen, der uns das erklären kann.
Also in meiner Straße gab es auch ein Auto, was genauso aussah wie meins. Aber da war der Außenspiegel nicht kaputt, deswegen habe ich meins dann doch erkannt, spätestens wenn ich einsteigen
Also ich konnte bei meinem allerersten Auto, während es an war, den Zündschlüssel aus dem Schloss ziehen. Das war auch lustig.
Ist es dann weitergelaufen?
Mhm.
Oh, das ist wieder cool.
Ja. Und wie hast du es dann ausbekommen?
Er hat den Schlüssel nochmal reingesteckt und dann auch rumgedreht.
Okay.
Aber man konnte dann einfach trotzdem weiterfahren. Also keine Ahnung, was das für eine Technikmacke war. Aber ja.
Abgefahren.
Hm. Apropos abgefahren. Fußgänger sehen einen leblosen Körper in der Ruhr und alarmieren die Feuerwehr. Es ist niemand zu Schaden gekommen.
Okay.
Die kommt mit ihrem neuen Boot.
Das ist,
ja, die Feuerwehr ist mit ihrem neuen Boot.
Oh.
Doch die vermeintliche Leiche ist aus Plastik. Entwarnung.
Oh, ich, oh.
Ja. Kurioser Einsatz für die Essener Feuerwehr. Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr rückte sie zur Kampmannbrücke am Baldeinsee aus. Fußgänger hatten zuvor die Feuerwehrleitstelle alarmiert, da sie eine leblose Person im Wasser gesichtet hatten. Wie ein Reporter vor Ort und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung übereinstimmend berichteten, sei die Feuerwehr mit einem Großaufgebot inklusive Tauchern und ihres neuen Feuerwehrbootes zur Stelle gewesen. Das Feuerwehrboot? Das ist einfach auch ein Wort, das ich sehr oft sage heute.
Ja.
Habe schließlich eine Person lokalisiert, die regungslos auf dem Bauch im Wasser trieb. Als sich die Einsatzkräfte der vermeintlichen Notlage näherten, hätten sie erleichtert festgestellt, dass es sich nicht um eine reale Person, sondern um eine lebensgroße Sexpuppe gekleidet in einem lilafarbenen Jogginganzug handelte.
Wenigstens hatte sie was an. Ansonsten hätten wir es vielleicht auch direkt gesehen.
Die Puppe sei von der Besatzung des Bootes geborgen worden und anschließend an Land gebracht worden. Die Polizei ermittle nun, ob es sich um einen verspäteten April-Scherz handele.
Oh,
hier
das
ist
aber doch kein
die Puppe mit ihrem lilafarbenen Jogginganzug.
Oh. Ja, gut, okay. Also da, wenn man die im Wasser sieht, ist auch...
Ja. Ja,
ist
vor,
gut,
also
dass
vor,
sie die Polizei...
Vor allem, wenn sie so mit Kopf nach unten...
Steile These... Es war die Feuerwehr, die ihr neues Boot ausführen wollte.
Das ist eine Leblose.
Hey Kalle, das ist doch dein Jogginganzug.
Vielleicht. Oh Gott. So. Ich habe noch was mit Verkehr.
Okay.
Und zwar ist das auch eine Einsendung, die wir erhalten haben. Ich hatte davon noch überhaupt nichts gehört.
Was daran liegt, dass es aus dem erweiterten
Saarland
kommt.
Dass es aus dem erweiterten Saarland ist, aber es hat auf mehrere Arten was mit Kriminalität zu tun. Zum einen, weil es eine kriminelle Handlung ist und zum zweiten, dazu komme ich jetzt. Frontenhausen. Meldung vom 3. März in der Süddeutschen Zeitung. Unbekannte fällen Baum am Franz-Eberhofer-Kreisel. Das sagt uns jetzt allen vermutlich erstmal gar nichts.
Nö.
Aber...
Aber Frontenhausen klingt ein bisschen wie Entenhausen.
Das stimmt. Es gibt die Eberhofer-Krimis. Hier Knödel-Dings.
Ja, okay, weiß ich.
Knödel-Massaker, weiß ich nicht. Die sind auch verfilmt worden.
Ja.
Die sind,
also schon mal gehört, aber nie gelesen,
genau,
oder geguckt.
Genau, ich habe das auch nicht gesehen, aber das ist mittlerweile eine ganze Reihe und da gibt es ganz viele. Und die haben,
also ist
alle
das in Bayern?
Ja, die haben mit Essen zu tun. Und Eberhofer ist anscheinend irgendein Kommissar oder sowas. So. In den fiktiven Eberhofer-Krimis spielt der Kreisverkehr eine wichtige Rolle. Warum auch immer. Vielleicht kann uns darüber jemand aufklären. Er gilt deshalb als Sehenswürdigkeit im realen Frontenhausen. Nun haben Unbekannte dort Schlimmes angerichtet. Am Franz-Eberhofer-Kreisel in Frontenhausen haben Unbekannte einen Frevel verübt.
Einen Frevel?
Einen Frevel. Die Linde auf der Verkehrsinsel sei von Unbekannten mit einer Motorsäge gefällt worden, teilte die Polizei am Sonntag in Dingolfing mit. Der Kreisverkehr ist bekannt aus den Krimikomödien rund um den niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer, in Klammern Sebastian Betzel, der hier in den Filmen des Öfteren seine Runden dreht und seit 2018 sogar als Denkmal auf dem Kreisel verewigt ist. Hier ist der Kreisel mit der Linde, da war sie noch da. So.
Das finde ich aber auch scheiße.
Das ist total scheiße.
Ein Baum kam zu Schaden.
Ja, die Tat ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 8.000 Euro. Doch schwerer wiegt für den Ort der immaterielle Verlust. Der Tourismusverband Ostbayern spricht gar vom wohl bekanntesten Kreisverkehr Deutschlands.
Ja.
Das ist unglaublich. Dieser Baum hat niemandem etwas getan, sagte der Frankenhausener Bürgermeister Franz Gassner der Mediengruppe Bayern.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Baum jemandem was getan hat. Was man...
Es geht weiter.
Okay.
Er hat nur Schatten gespendet. Und das seit vielen, vielen Jahren.
Ehrenbaum.
Oh. Ehrenbaum. Nach Angaben des Kommunalpolitikers war die Linde 5 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Natürlich könne man wieder einen neuen Baum pflanzen, aber das dauert doch ewig, bis der wieder so groß und schön ist. Das stimmt. Die Eberhofer-Filme basieren auf den Roman der Bestseller-Autorin Rita Falk und spielen im fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. Kulisse für viele Szenen ist der Markt in Frontenhausen, wo sich ein regelrechter Eberhofer-Tourismus entwickelt hat. Neben dem Franz-Eberhofer-Kreisel gibt es die Metzgerei Simmerl und das Rathaus zu bewundern. Was ich jetzt ganz interessant fand.
Ich habe davon noch nie in meinem ganzen Leben irgendwas gehört.
Ich glaube, wenn man das nicht, wenn man diese Sachen nicht gelesen oder die Filme, das läuft, glaube ich, sogar eins davon gerade an der Kamera 2 oder so?
Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum ich, also keine Ahnung, ich habe mich immer gewundert, wie viel es davon gibt.
Ja,
so.
Das ist halt so eine Erfolgsreihe einfach. Ich habe hier noch ein Bild, da sieht man neben der Linde diesen Aufsteller, gefunden, so mit dem Schild hier Eberhofer, dem ist nichts passiert.
Ja.
Also es stand auch nicht dabei, ob jemand den Baum mitgenommen hat. Genau. Der Bürgermeister hat gesagt, es gibt ja vielleicht Leute, die sagen, Eberhofer ist ein Schmarren, das gefällt mir nicht. Aber der Baum kann ja nichts dafür.
Das stimmt. Das stimmt wirklich.
Ja.
Gemein.
Ja, also dem Tourismus wird es jetzt vermutlich nicht unbedingt schaden, aber es ist trotzdem gemein.
Ja.
Jetzt ist heute ein Baum zu Schaden gekommen und ein Fisch.
Scheiße.
Ich finde das nicht okay.
Nee.
Aber zweimal war es falscher Alarm. Es ist niemand ertrunken und es ist auch niemand im Kofferraum entführt.
Und jemand hat die Rückengymnastik geschwänzt und war im Stadion.
Und
hat einen Currywurst gegessen.
Halb Fußballfan geworden, genau. Ja. Oh, du hast noch, hast du noch?
Ja, ja. Ich habe noch die Rückkehr eines alten Bekannten.
Ein Ausblick auf den Frühling.
Und zwar.
Das passt sehr gut.
Ich krempel schon die Ärmel hoch, um anzuhören, was passiert.
Randaliererstorch Jean-Jacques ist zurück im Saarland.
Endlich, Jean-Jacques.
Im St. Wendeler Stadtteil Werschweiler hatte Storch Jean-Jacques im vergangenen Jahr für reichlich Unmut gesorgt. Etwa durch Schäden an Fahrzeugen. Mittlerweile ist der Randalierer aus seinem Winterquartier wieder ins Saarland zurückgekehrt. An seiner Seite Partnerin Lady Gaga.
Lieb ich.
Fantastisch, ja.
Jetzt hofft die Initiative Aktion Storch auf einen weniger übergriffigen Adebar.
Was?
Ja, das ist so schön. Wir erinnern kurz, letztes Jahr oder seit einigen Jahren ist Jean-Jacques wirklich so, also Randalierer ist untertrieben, der beschädigt Autos und Haustüren, glaube ich. Also er greift Haustüren an.
Darauf wird jetzt auch hier gerade noch mal kurz eingegangen.
Verzeihung. Unangenehm.
Ich dachte, das wäre schon. Ja.
Ja. Mhm. Etwa ein Jahr ist es bereits her, dass SOL.de über den berühmt-berüchtigten Storch Jean-Jacques berichtet hatte. Im St. Wendler Stadtteil Werschweiler war im Frühling 2023 sicherlich einigen AnwohnerInnen zum Haare raufen oder Federraufen, je nach Sichtweise. Denn der Randalierer hatte Haustüren und Autos angegriffen. Seitens des Landesamts war im April sogar grünes Licht für Einfangversuche gegeben worden. Jean-Jacques aber ließ sich nicht schnappen. Schließlich folgte die Brutzeit und somit Schonfrist. Derweil ging der Rowdy ungestört weiter gegen Fahrzeuge vor. Mitte Februar hieß es seitens der Initiative Aktion Storch auf Facebook, der Storch befindet sich bereits seit längerem wieder in Werschweiler. Somit ist er aus seinem Winterquartier zurückgekehrt. Am 15. Februar gesellte sich dann laut AnwohnerInnen auch Storchen Dame und Partnerin Lady Gaga hinzu. In diesem Zusammenhang teilte die Aktion Storch mit, jetzt kann die neue Brutsaison starten. Man hoffe auf einen weniger übergriffigen JJ.
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 Die Initiative gab zudem an, auf jeden Fall wachsam sein zu wollen und jeder Störung nachzugehen. Mit Stand von Mitte Februar jedenfalls sei Jean-Jacques noch friedlich gewesen. Hoffen wir das Beste.
Er ist jetzt auch mit Lady Gaga zusammen.
Ja, wollte gerade sagen.
Ja, aber hat er nicht auch vorher schon irgendwie Brut gehabt und auch ist damit auch nicht so ganz gut umgegangen?
Ja,
das war nachlässig,
aber vielleicht gab es da ja die Partnerin gar nicht.
Vor allem, wer hat ihr den Namen gegeben? Das würde mich interessieren.
Ich könnte mir vorstellen, wenn Störche so katalogisiert und beringt werden, dass sie dann auch Namen kriegen. Hm. Und dann irgendwann gehen einem halt die Namen aus und dann sind halt Lady Gaga.
Aber Jean-Jacques und Lady Gaga.
Lady Gaga.
Aber vielleicht hat sich das auch jemand passend ausgedacht, weil Jean-Jacques ja auch ein bisschen Gaga ist. Und dann
JJ und Lady Gigi.
Okay. Das hört sich nach einer Telenovela an.
Ein bisschen.
Ich fände es schön, wenn beide lilane Jogginganzüge
hätten. Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, Jean-Jacques ist jetzt gezähmt.
Und sie fahren mit dem Feuerwehrboot in den Sonnenuntergang.
Ja.
Mit dem neuen.
Mit dem neuen Feuerwehrboot.
Und demolieren dabei Autos und Haustüren und lassen sich nicht verwischen.